The Pioneer Morning Briefing, die Weekend Edition mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 20. Juni. Friedrich Merz hat Donald Trump zum 80. Geburtstag ein WM-Trikot geschenkt. In Deutschland darf man seit dieser Woche Erdbeermarmelade wieder Erdbeermarmelade nennen. Und wir, ja, wir sind gerade zu unserem Offsite-Strategie-Meeting auf Pellworm. Vielleicht hören Sie ja das Vogelgezwitscher im Hintergrund und hier und da ein Schaf mähen. Ich blicke auf sattes Grün gerade, einen hellblauen Himmel und im Watt wandern waren wir auch schon. Und ja, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast im Strandkorb aufnehme. Am Montag sind wir Pioneers wieder in Berlin mit einer Menge neuer Projekte, die wir hier auf Pellworm besprochen und entschieden haben. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Apropos Norddeutschland. Wir gehen wieder auf Tour. Die Journalisten ihres Vertrauens, Gabor Steingart, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Pia von Versebel, Diana Kinnert und natürlich unsere Liveband. Und unser erster Stopp, der wird, ich freue mich schon sehr, Hamburg sein. Am 29. Juni im Stage Operettenhaus sprechen wir über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Musik und Zuversicht. Mein Gast ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Wohin, werde ich ihn fragen, wohin geht, wohin sollte gehen der Konservatismus heute? Wie viel Vogue ist ihm zu viel und muss nicht gerade die CDU rein in den Kulturkampf? Ich würde mich so freuen, wenn wir uns dort sehen und nach der Show kennenlernen. Den Link zu den Tickets finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Am Montag wird im Bundestag über die Zukunft unseres Gesundheitssystems beraten. Rund 90 Verbände sind zur öffentlichen Anhörung eingeladen, denn die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen wird immer prekärer. Trotz des Sparpakets von Gesundheitsministerin Nina Waken fehlen den Kassen nach Angaben des GKV-Spitzenverbands weiterhin rund 2,5 Milliarden Euro. Und da ist sie wieder. Die Idee, die in der Gesundheitspolitik regelmäßig auftaucht, wenn Geld fehlt. Höhere Steuern auf Alkohol, auf Tabak und Zucker. Gesundheitspolitiker von SPD und CSU wollen jetzt Steuern darauf schneller und stärker anheben als bislang geplant. Erstmals soll auch eine Zuckersteuer eingeführt werden. Die Idee dahinter wird hier erklärt.
Hersteller müssten bei einer Zuckersteuer, auch Limosteuer genannt, eine Abgabe zahlen. Das würde zuckerhaltige Getränke teurer machen als zuckerfreie. Die Hoffnung, Konsumentinnen greifen dann eher zu den zuckerfreien Alternativen. Die Profite der zuckerhaltigen Getränke sinken, also entscheiden sich die Hersteller dazu, diese weniger oder gar nicht mehr anzubieten.
Tja, so wie der ZDF-Kinderkanal TV kann man das Kindern erklären, weil die keine Ahnung haben. Mit dieser Lenkungssteuer will der Staat den Bürger lenken. Der gelenkte Bürger merkt dann im Idealfall, die Limo, die wird teurer, also konsumiere ich weniger. Die Menschen werden gesünder, die Lebensmittelkonzerne nutzen weniger Zucker und, toller Nebeneffekt, ganz nebenbei fließt auch noch Geld in die Kasse. Eine politische Wunderwaffe also. Das Problem ist nur, das echte Leben hält sich selten an die Logik von Ministerialpapieren. Wer glaubt, ein paar Cent auf eine Cola würden das Verhalten grundlegend verändern, verwechselt Wirtschaftstheorie mit Lebenswirklichkeit. Die Menschen greifen zu diesen Produkten in erster Linie nicht, weil sie ja so billig sind, sondern weil sie Gewohnheit sind, weil sie Trost sind, weil sie Zeit sparen und weil sie ein kleines Stück Belohnung in einem anstrengenden Alltag darstellen. Diese Steuer trifft am Ende vor allem Menschen mit wenig Einkommen. Nicht die, die nach ihren Workshops und Meetings, nach dem Pilateskurs und der Achtsamkeitsatemübung überlegen, ob sie heute lieber Matcha oder einen Grünkohl-Smoothie trinken, sondern die, die nach ihrer Schicht in der Fabrik, nach ihrer Schicht als Taxifahrer, Kassiererin, Lieferant und Pflegerin nach Hause kommen, die Zigarette, die kühle Cola, die Fertigpizza und der Schokoriegel, der kleine, vielleicht einzige Luxus ist, den man sich dann noch eben gönnt. Diese Menschen hören doch nicht auf, Limo und Bier zu trinken, wenn es 10 Cent mehr kostet. Stattdessen wird dann anderswo eingespart. Aber schön, wie die Politik tut, als würde sie hiermit genau diesen Menschen helfen. Und natürlich wissen wir längst, wodurch gesundheitliche Unterschiede entstehen. Durch Bildung, Herkunft und familiäre Prägung. Durch Arbeitsbedingungen. Durch die Frage, ob ich Zeit habe zu kochen oder nicht. Es gibt eine einzige Gruppe, die mich in diesem Zusammenhang wirklich interessiert. Und das sind Kinder. Denn Kinder können nichts dafür, in welche Familie sie hineingeboren werden, wie viel Geld die Eltern haben und wie viel sie über Ernährung und Gesundheit wissen. Sie können nichts dafür, ob sie zum Essen Wasser trinken oder Fanta. Wenn der Staat irgendwen erziehen will, dann sollte er sich diesen kleinen Menschen widmen. Tja, wo ginge das wohl? Wie schön wäre das, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Zugang zu diesen Kindern zu bekommen, ihnen vielleicht sogar etwas beizubringen? Oder gibt es da nicht sogar etwas? Wie war das nochmal? Ach, die Schule, Bildung, Unterricht. Kein Kind, vor allem wenn es etwas älter wird, kein Kind hat Lust auf faule Zähne und Übergewicht. Jede Minute, die ich in ihre Ernährungs- und Gesundheitsbildung investiere, wird sich mehr lohnen als dieser bigotte Versuch, mit dem Geld dieser Menschen, ihrer Eltern, Haushaltslöcher zu stopfen und das dann auch noch als Hilfe für sie zu etikettieren. Mag sein, dass der ein oder andere Konzern weniger Zucker in seine Limo zufügt, das Große und Ganze wird dadurch aber nicht besser. Ein Kind lernt nicht deshalb gesunde Ernährung, weil eine Limonade teurer wird. Ein Kind lernt gesunde Ernährung, wenn es erklärt bekommt, was gesunde Ernährung überhaupt ist. Und apropos Ernährung. Völlig perplex macht es mich, wenn Politiker über gesundheitsschädlichen Konsum sprechen, als ginge dabei es immer nur um die rauchenden und Jackie-Cola trinkenden anderen. Während sie selbst beim parlamentarischen Abend mit Riesling in der Hand und Zigarillo im Mundwinkel natürlich dem Götterwein Bacchus frönen, wissend, dass dieser Alkoholkonsum, nein, Alkoholgenuss, natürlich Kultur ist. Lebensart, Tradition. Der Korn ist das Problem. Der Chablis ist natürlich Zivilisation. In dieser Debatte steckt oft mehr Klassismus als Gesundheitsbewusstsein. Natürlich ist zu viel Zucker ungesund. Natürlich ist Rauchen schädlich. Natürlich verursacht all das enorme Kosten. Aber wer wirklich ändern will, muss an die Ursachen ran, an die Bildung und an die Lebensrealitäten. Eine Cola zu verteuern ist einfach. Menschen zu befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen, ist mühsam. Die Zuckersteuer ist deshalb vor allem eines. Die politische Hoffnung, ein kulturelles und soziales Problem mit einem Preisschild lösen zu können. Bigotterie getarnt als Gesundheitstipp. Und so kommen wir zu unserer Frage der Woche. Wir hatten ja in der vergangenen Woche in diesem Morning Briefing eine, wie wir fanden, schon recht umfangreiche Auflistung zu dem Thema, was ist eigentlich typisch deutsch? Wir haben sie dann aufgefordert, ebenfalls zu liefern, was noch fehlt in dieser Liste, und da kam tatsächlich noch einiges, auch sehr, sehr Faszinierendes von Ihnen, zum Beispiel von Yannick.
Hallo liebe Aleph, was ist deutsch? Ich glaube, ich habe auf diese Frage gewartet. Ich habe nämlich auf meinem Handy eine Liste, in der ich verschiedene deutsche Verhaltensmuster und Floskeln sammle. Und mein persönlicher Favorit ist, wenn man mit einer Gruppe in einem Restaurant am Tisch sitzt und die anderen ihr Essen an den Tisch gebracht bekommen, dass das dann mit den Worten kommentiert wird: Oh, das sieht aber auch gut aus.
Das war nur eine der vielen Antworten, die wir bekommen haben. Alle anderen Antworten hören wir dann am Ende dieses Podcasts. Und diese Woche will ich von Ihnen wissen, weil wir neulich eine Hörerin aus Peking hatten und ich hier gerade im Strandkorb auf Pelvorm sitze, wo hören Sie eigentlich diesen Podcast? Und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster blicken? Schicken Sie uns Ihre Sprachnachrichten an unser Pioneer-Redaktionshandy. Die Nummer dafür finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf Sie. Schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Sie wird kulturell, politisch und bestimmt wild. Los geht's! In München ist heute das Münchner Buchfest, ein Literaturfest mit unabhängigen Münchner Verlagen. In Berlin steigt am Sonntag die Fête de la Musique. Dabei spielen Musiker umsonst und unter freiem Himmel in der gesamten Stadt. Apropos unter freiem Himmel, der Sonntag, das ist der 21. Juni, der markiert den kalendarischen Sommerbeginn. Und das Wetter hat sich deutschlandweit sogar dazu entschlossen, mitzumachen. Sogar auf Pelvorm. Der Montag und Dienstag beginnt mit dem Tag der Industrie. Es stehen die Themen Resilienz und Souveränität im Fokus. Erwartet werden neben 1500 Gästen aus Unternehmen, Politik, Forschung und Verbänden auch der Bundeskanzler, mehrere Bundesminister, die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola und die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova. Es werden außerdem wieder Sterne verliehen, und zwar am Dienstag von dem Michelin Guide. Und wussten Sie eigentlich, was diese Sterne bedeuten? Ich erkläre es Ihnen. Ein Stern bedeutet, der Besuch eines Lokals ist einen Stopp wert. Zwei Sterne sind einen Umweg wert und drei Sterne sind eine Reise wert. Die Expertenkommission für Kinder- und Jugendschutz wird der Bundesregierung am Mittwoch ihre Empfehlungen für ein etwaiges Social-Media-Verbot vorlegen. Sowohl die SPD als auch die Union haben sich für eine deutlich stärkere Regulierung der sozialen Medien ausgesprochen. Der Ethikrat spricht sich gegen eine pauschale Altersregulierung aus. In Mecklenburg-Vorpommern wird von Mittwoch bis Sonntag gefeiert. Es ist das Fusion Festival. In Potsdam dreht sich die Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit um Souveränität, Stabilität und unsere staatliche Handlungsfähigkeit. Erwartet wird unter anderem Sinan Selen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und der Freitag schenkt uns ein neues Album von The Strokes. Es heißt Reality Awaits. Die Realität, sie wartet also auf uns. Und das wird eine schöne neue Woche. Wie humorvoll darf Politik eigentlich sein? Und warum wirkt Deutschland oft so, als würden alle zum Lachen in den Keller gehen? Darüber spreche ich im aktuellen achten Tag mit dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Es geht um Humor als Überlebensstrategie, um Selbstironie, Narzissmus und die Frage, warum Gelassenheit in der Politik oft unterschätzt wird. Wer ist ein Politiker, über den Sie viel lachen?
Also ich glaube, dass zum Beispiel Markus Söder sehr witzig ist in dem Sinne, dass er oft einen trockenen Witz einfließen lassen kann, dass er aber auch Gelegenheit gibt, dass man über ihn lacht. Ja. Also er ist da wirklich auch bereit, ins Risiko zu gehen. Zum Beispiel seine Kampagne Söder ist, hat er zum Spott und Hohn eingeladen. Das muss ihm bewusst gewesen sein. Das scheint ja jetzt nicht mehr so zu funktionieren. Jetzt denkt er wahrscheinlich auch also an andere Ämter noch, also oder an andere Einflusssphären und baut das etwas zurück. Aber lange Rede, kurzer Sinn, er ist jemand, der sicherlich also Humor hat, aber auch es wagt, sich also zu exponieren, so dass man weiß, dass man über ihn also spotten kann.
Mhm. Im gesamten Gespräch sprechen wir über Eitelkeit, Selbstüberschätzung und die Versuchung, sich ständig um die eigene Befindlichkeit zu drehen. Es geht also um Humor als Form der Selbstrelativierung, um die Kunst, über sich selbst lachen zu können und um die Frage, warum genau das in einer zunehmend empfindlichen Gesellschaft manchmal verloren geht. Die deutsche Wirtschaft kämpft mit schwachem Wachstum, hohen Energiekosten und zunehmendem internationalen Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig geraten auch Unternehmen unter Druck, die lange als Aushängeschilder des Standorts galten. In einem aktuellen Morning Briefing Interview spricht Gabor Steingart mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr über den Zustand Deutschlands als Wirtschaftsstandort, über Bürokratie, Infrastruktur, Wettbewerbsfähigkeit und die Frage, warum sich manche Probleme inzwischen quer durch ganze Branchen ziehen. Und dann geht es natürlich auch um die Lufthansa selbst. Denn obwohl die Maschinen gut gefüllt sind und die Reiselust ungebrochen scheint, spiegelt sich das bislang nicht im Aktienkurs wider.
Herr Spohr, was ist denn da passiert eigentlich? Das ist nur Ihre Amtszeit, -33%. Also Sie hatten ja zu Ihrer besten Zeit, haben Sie den DAX outperformed und waren deutlich drüber.
Und dann kam Covid.
Und dann kam Covid.
Wir haben uns bis heute von Covid nicht erholt.
Warum?
Also zu einem, wir fliegen heute weniger immer noch in der Gesamtproduktion als zu Zeiten vor Covid. Uns fehlen Flugzeuge. In erster Linie, weil wir in Covid alte Flugzeuge ausgemustert haben und dann hofften, dass diese schneller ersetzt werden, als sie heute von Airbus und Boeing ersetzt werden. Also ist die Frage der Produktionsmengen Thema. Ist übrigens auch ein deutsches Thema. Wir sind das einzige Land in Europa, das sich unabhängig von der Lufthansa noch nicht wieder erholt hat von diesem Einbruch. Hat ganz viel mit Standortkosten zu tun.
Was sind das für Standortkosten?
Ja, also wir haben natürlich die enorm hohen Infrastrukturkosten in Deutschland. Die Luftsicherheitsgebühr, die wir alle bezahlen, wenn wir die Sicherheitskontrolle durchlaufen. Wir haben die teuersten Gebühren der Flugsicherung für Anflug, für Abflug, die man sich vorstellen kann. Deutsche Flughäfen gehören zu den teuersten in Europa. Haben natürlich auch selbst hohe Kosten im Hause. Die Personalkosten sind bei uns höher als woanders.
Streikkosten auch nicht schlecht.
Streikkosten sind für uns Personalkosten. Die schlagen wir immer der Berufsgruppe zu, die gestreikt hat, weil das unfair ist, wenn das die Aktionäre oder andere Mitarbeiter tragen müssen.
Sind das so pro Jahr?
Wir hatten jetzt auch mal wenig, aber dieses Jahr haben wir 200 Millionen ungefähr fast an Streikkosten schon gehabt. 100 Millionen rechnen wir den Flugbegleitern zu und 100 Millionen unseren Piloten.
Und die Marge ist ja nicht so doll, so argumentieren Sie ja auch im Vergleich zu den Amerikanern und den anderen. Sie sind bei 5% ungefähr?
5%. Wir streben 8-10% an, also uns fehlen noch 3-5%.
Deswegen ist der Aktienkurs ja da,
wo er ist. Wenn wir da sind, dann wird der Aktienkurs auch den DAX wieder einholen, da bin ich sicher. Aber wir verdienen zurzeit gerade mal 10 Euro pro Passagier. Mhm. Aber pro Passagier sind es wirklich nur 10 Euro.
Wie sieht eigentlich das konkrete politische Angebot der AfD aus, wenn man einmal nicht auf Schlagworte, sondern ins Kleingedruckte schaut? Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nehmen im aktuellen Hauptstadtbriefing meine Kollegen Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus die Wahlprogramme der AfD auseinander. Welche Versprechen macht die Partei? Welche Probleme spricht sie tatsächlich an? Und was davon wäre überhaupt umsetzbar?
Ich habe mir beispielsweise nochmal das Programm aus Sachsen-Anhalt ganz genau durchgelesen. Und was ich interessant fand, Jörg, war, dass die AfD wirklich extrem viele Sozialleistungen verspricht. Und wir erinnern uns an den Wahlkampf 2025, Bundestagswahl, wie der Union das eigene Wahlprogramm so ein Stück weit um die Ohren geflogen ist, weil viele Experten und Ökonomen gesagt haben, es gibt keine Gegenfinanzierung und da fehlen knapp 100 Milliarden. Das Ergebnis war dann unter anderem auch, dass ja so als erste Amtshandlung von Merz erstmal Schulden gemacht wurden. Ähnlich könnte es irgendwie der AfD ergehen, mit dem kleinen Einwand, dass man natürlich auf Landesebene nochmal strengere Regeln auch für Schulden hat. Deswegen kann man auf jeden Fall mal ein Fragezeichen daran machen, wie sie das alles finanzieren will. Aber mal ein kleiner Auszug aus dem Programm. Also die AfD verspricht ein Baby-Begrüßungsgeld von 2.000 Euro für die ersten beiden Kinder, ab dem dritten Kind 4.000 Euro. Es soll ein landeseigenes Kindergeld geben, also nochmal auf das Bundeskindergeld on top, 50 Euro für das erste Kind, 150 für das zweite und 250 Euro für jedes weitere. Außerdem sollen, Zitat, sinnvolle und aussichtsreiche reproduktionsmedizinische Maßnahmen, also beispielsweise In-vitro-Befruchtung, auch als Regelleistung von den Kassen übernommen werden. Gut, dafür ist ohnehin der Bund zuständig, aber trotzdem ein weiteres Versprechen, es soll einen Baukredit geben für Eltern. Kindergärten und Krippen sollen kostenlos sein. Außerdem wird versprochen, ein sogenannter Stolzpass, mit dem Familien dann kostenlosen Zugang zu bedeutsamen Kulturstätten wie Burgen und Schlösser bekommen. Jedes Kind bis 18 Jahren, es geht noch weiter, soll kostenlos in einem Sportverein seiner Wahl Sport machen können. Ein Führerscheinzuschuss und ein Deutschlandticket für alle Schüler wird auch versprochen. Das ist jetzt ein Auszug davon. Wie das finanziert wird, steht nicht in dem Programm.
Außerdem geht es bei Carina und Jörg in dieser Woche um die geplante Reform von Polizei und Nachrichtendiensten sowie um die außenpolitischen Signale des G7-Gipfels. Die Links zu den gerade hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan. Und wie versprochen, kommen jetzt noch die weiteren Antworten auf die Frage, was ist eigentlich typisch deutsch?
Ja, liebe Alev Doğan, bei der Aufzählung haben mir eigentlich drei Namen gefehlt, die für mich zumindest sehr, sehr wichtig sind, die meines Erachtens dazugehören, nämlich Luther, Bach und Kant, die in ihrer Überzeugung eben auch gegen ihre höchsten Autoritäten sich aufgelehnt haben. Und das gehört auch dazu, auch wenn es leider ganz, ganz viele Gegenbeispiele gibt.
Ja, hallo, Ulrike Volkmann hier. Für mich ist typisch deutsch das, was Nino Cerutto mal auf dieselbe Frage von Roger Willeken geantwortet hat, nämlich die deutsche Alltagshässlichkeit. Und ich möchte noch dazu fügen, meiner Beobachtung nach ist typisch deutsch Glotzen. Jemanden schamlos anglotzen über eine gefühlte Ewigkeit. Tschüss.
Für mich ist deutsch der Filterkaffee, gerade wenn er lange und ewig in der Kanne steht. Des Weiteren ist für mich deutsch, kleines Special-Thema, Faustball, eine wirklich deutsche Sportart.
Was Deutschland ist? Nibelungen, Fanta, Fassbier, weiches Ei, Wandern gehen, Otto Walkes, Verlässlichkeit, Treue, Ernst, Fachwerkhaus, Nietzsche, Rammstein, Richard Strauss.
Hallo, liebes Pioneer-Team, hier ist die Franzi. Ich fand euren Podcast über Was ist typisch deutsch echt gerade extrem lustig. Und mein Mann ist Türke und hat aber sehr lange in Stuttgart gelebt, was ja so ein bisschen das Epizentrum des deutschen Regeltums ist. Und wir sind uns bei einer Sache ziemlich einig, dass wir finden, dass das typisch Deutscheste ist, dass man konstant vor allem fremden Leuten ungefragt Ratschläge gibt oder auch an Regeln erinnert. Also immer unter dem Motto, darf ich Ihnen mal einen kleinen Tipp geben? Oder das gehört hier aber nicht hin. Und deswegen hatten wir auch während Covid irgendwie immer das Gefühl, dass das jetzt das absolute Paradies eines jeden Deutschen ist. Weil es gab auf einmal ganz viele neue Regeln und damit dann auch ganz viele neue Regelsheriffs. Das wollte ich euch einmal mitteilen. Alles Liebe.
Liebe Alev Doğan, vielen Dank für den erfrischenden Podcast am Samstag. Ich freue mich sehr darüber. Was für mich richtig deutsch ist, war eigentlich die vierte Mahlzeit am Tag mit meinen Eltern. Wir haben immer um 16 Uhr Kaffee getrunken, Kaffee und Kuchen. Das ist für mich typisch deutsch. Also allen eine schöne Woche und zunächst einmal ein schönes Wochenende. Bis bald.
Hallo Alev und liebes The Pioneer Team. Diese Nachricht ist von Peter Mayer. Und ich möchte euch zu der wunderbaren Auflistung, was denn deutsch ist, noch eine Ergänzung anbringen. Und zwar, ich finde es nicht schön, aber typisch deutsch, wenn ein Mann mit langen Kniestrümpfen, kurzer Hose und Sandalen über die Strandpromenade flankiert. Ich wünsche euch noch weiterhin einen schönen Tag und macht weiterhin so wunderbare Podcasts.
Hallo Pioneers, hier ist Stefan Schmidt-Wiedemann aus Wiesbaden. Zu eurer Frage, was ist deutsch? möchte ich mit der laut Kurt Tucholsky deutschesten aller Fragen antworten. Darf der das?
Was ist typisch deutsch? Natur- und Waldliebe, Wandern, gute Mischung aus Veränderungsbereitschaft und Standhaftigkeit.
Hallo alle, hier ist Sandra. Jetzt zur Frage, was ist denn typisch deutsch? Da denke ich an das Fußballspiel heute Abend und an meinen Vater. Und ich weiß, sobald Anpfiff ist, wird er zum Trainer, Libero, Schiedsrichter, Kapitän, was es alles so gibt und weiß alles besser. Und die Kommentare sind dann so, dass man den Eindruck hat, der Trainer ist eben nicht am Spielfeldrand, sondern auf dem Sofa zu Hause. Und ich habe den Eindruck, das ist nicht der einzigste, mein Vater. Und deswegen denke ich, das ist sehr, sehr deutsch. Also habt einen schönen Abend. Ja, tschüss.